Auch von mir, ich freue mich, wieder hier zu sein und mit euch heute Psalm 42 anzuschauen. Und ich möchte zu Beginn die ersten Verse lesen. Psalm 42, dem Vorsänger von den Söhnen Korachs. Wie ein Hirsch lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele, o Gott, nach dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist denn nun dein Gott? Gemeinschaft, Musik zu deinem Lob angeleitet durch mich und meine Brüder, wir haben dich gefeiert, alle gemeinsam deine Größe gepriesen. Wir waren eins vor dir, ein Leib, eine Gemeinde, alle gemeinsam in deinem Haus, in deiner Nähe. Doch jetzt, Herr, ich bin allein. Weg von deinem Tempel, weg von deiner Gegenwart, weg von der Gemeinschaft mit meinen Brüdern, mit meinen Schwestern und mit dir. Der Angriff Absaloms, des Vaters von David, hat uns zur Flucht gebracht. Wir mussten fliehen. Nun bin ich zwar weit entfernt von dem, was zwischen Israel und Absalom passiert, aber auch weit entfernt von meinen Brüdern, von der Gemeinschaft und vor allem von dir, Gott, von deinem heiligen Tempel. Wie gern wäre ich jetzt bei dir. Ich weiß, ich kann mit dir auch weitersprechen und weiter im Gespräch sein, doch der direkte Kontakt, Gott, mit dir ist mir doch nur im Tempel möglich, der nun so weit weg von mir liegt. Herr, wie soll ich nur ohne deine Nähe leben? Du bist es doch, der mir Leben gibt. Ich kann ohne dich nicht leben. Ich kann nicht einmal richtig schlafen, weil ich, wenn ich die Augen schließen möchte, immer wieder an meine Heimat denken muss und mir die Tränen in die Augen schießen. Herr, wie gern wäre ich nur in deinem Tempel, um Gemeinschaft mit dir und den anderen zu haben. Wie gern würde ich meiner Berufung wieder nachgehen können und den Gottesdienst und die Gemeinde musikalisch anleiten. Herr, Absalom hat uns mächtig zugesetzt. Absalom, der Sohn Davids, er hat seinen Vater angegriffen. Und nun bin ich hier. Herr, wie gern wäre ich wieder da bei dir. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist doch mehr wert als 1000 andere. Ich möchte lieber an der Schwelle deines Hauses stehen, als bei den Menschen wohnen, die dich missachten. Ja, die dich missachten. Wo ist denn nun dein Gott? Ständig werde ich von denjenigen angesprochen, die dich nicht kennen wollen. Sie wissen, dass ich weit weg bin von dir und bohren mich immer wieder mit diesen Fragen. Wo ist denn nun dein Gott? Herr, ich bin nicht nur weit entfernt von dir, sondern werde auch noch bedrängt von denen, die dich nicht kennen. Wie gern wäre ich bei dir. Natürlich sehne ich mich nach der Gemeinde auch, nach der Gemeinschaft mit den anderen. Doch das größte Verlangen, Gott, habe ich nach dir und deiner Gegenwart. Denn Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Was für eine Sehnsucht nach Gott, in Gottes Nähe sein zu wollen, ihm zu dienen, Gemeinschaft haben zu wollen mit ihm. All das hatte der Psalmbeter, bevor er vor Absalom fliehen musste. Doch jetzt, er ist weit weg von der Nähe Gottes, weg von der Gemeinschaft mit den anderen, weg vom Gottesdienst. Und was tut er? Er sehnt sich von ganzem Herzen nach Gott. Von ganzem Herzen sucht er diese Gemeinschaft mit ihm. Wie ein Hirsch, der kurz davor ist zu verdursten. Ich kenne mich nicht so gut mit Hirschen aus, aber wenn ein Hirsch kurz davor ist zu verdursten, dann muss es schon ziemlich prekär sein. Auch wenn es zurzeit sehr warm ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ein Hirsch trotzdem im Wald irgendwo noch Wasser findet und wenn es irgendein Tümpel ist. Aber wenn selbst der Hirsch kein Wasser mehr findet, dann muss es ziemlich prekär sein. Und in dieser Not, in diesem Entferntsein vom Leben, vom lebendigen Wasser, befindet sich unser Psalmbeter. Dabei müssen wir festhalten, dass er, anders wie wir heute, im Tempel sein musste, um in direkter Nähe mit Gott zu leben. Jesus war zu dieser Zeit noch nicht gestorben und auferstanden. Er konnte also nicht einfach wie wir heute Gott um Vergebung bitten und diese Vergebung erlangen, sondern er musste im Tempel sein, um dort zu opfern und um Vergebung zu bekommen. Er lebte also nicht in dieser direkten Beziehung mit Gott. Er konnte mit ihm reden, aber direkt mit ihm verbunden war er nur im Tempel. Und diese Info macht die Sehnsucht nach dem Tempel noch umso größer. Denn hinter dieser Sehnsucht nach Gott, die wir hier lesen, steckt automatisch auch eine Sehnsucht nach Gottesdienst, nach Gemeinde, nach dem Tempel, weil er nur dort diesem Gott begegnen kann. Er sehnt sich danach, sich mit anderen zu treffen, um Gottes Wort zu hören und ihn anzubeten. Die Sehnsucht nach Gott können wir häufig gut nachvollziehen, denn wie oft sind auch wir in Situationen, wo wir uns so sehr wünschen, Gottes Nähe zu erleben und zu spüren, näher bei Gott sein zu können. Wie oft haben wir uns schon danach gesehnt, dass er sich in Schwierigkeiten und in unseren Problemen zeigt. Doch die Sehnsucht nach Gottesdienst, ihm in seinem Haus zu begegnen, ihn mit anderen anzubeten, Gemeinde zu leben, ist auch bei mir im Verhältnis zu der Sehnsucht nach Gott häufig eher geringer. Vielmehr sehe ich oft die vielen Baustellen, die Gemeinde mit sich bringt. Die Menschen, die die Gemeinde nur belächeln und fragen, wo ist denn euer Gott? Die Menschen, die aus der Gemeinde gehen. Die Kreise, die vielleicht immer weniger werden. Und so wird aus der Sehnsucht nach Gemeinde schnell eine Sehnsucht nach besseren Zeiten, die mich demotivieren, anstatt zu motivieren. Doch warum ist das so? Warum ist die Gemeinde, der Ort für die Gegenwart Gottes, immer so schnell verbunden mit Demotivation? Warum fällt es uns häufig so schwer, Sehnsucht nach Gemeinde zu bekommen? In sie investieren zu wollen, sie mit voranbringen zu wollen. Die Antwort auf diese Frage liegt im Gegenteil der Sehnsucht, nämlich in der Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit heißt, Baustellen einfach so hinzunehmen, ohne selbst aktiv werden zu wollen. Gleichgültigkeit heißt auch, sich für Probleme und Schwierigkeiten nicht zu interessieren oder sie einfach anderen zu überlassen, ohne selbst aktiv werden zu wollen. Und wie kommt es zu dieser Gleichgültigkeit? Mir ist etwas gleichgültig, wenn ich der Meinung bin, dass ich davon nicht abhängig bin. Wenn ein Fußballer der Meinung ist, er könnte auch ohne Training gut spielen, dann wird ihm egal sein, welche Trainingseinheit der Trainer vorbereitet hat. Ihm wird egal sein, wann das Training stattfindet. Ihm ist das Training gleichgültig, weil er der Meinung ist, dass seine Leistung nicht vom Training abhängig ist. Der Psalmbeter war voll und ganz abhängig vom Tempel, vom Gottesdienst, denn er wusste, dort kann ich Gott begegnen. Seine Beziehung zu Gott war abhängig vom Tempelbesuch und deshalb war ihm diese Situation, in der er sich befindet, nicht einfach gleichgültig. Und so sind wir bei der Beantwortung der Frage angekommen, weshalb unsere Sehnsucht nach Gemeinde häufig so schnell verloren geht. Weil wir der Meinung sind, nicht mehr abhängig zu sein von ihr. Wir können durch den Tod Jesu und die Auferstehung direkt mit Gott in Verbindung stehen. Wir können direkt um Vergebung bitten. Wir müssen nicht auf den Gottesdienst warten, um Gott zu begegnen, sondern stehen jederzeit in direkter Verbindung mit ihm. Und schnell werden uns Probleme und Baustellen und somit auch die Gemeinde selbst gleichgültig, weil Gemeinde für uns und unsere Beziehung zu Gott nicht mehr wichtig oder überlebenswichtig zu sein scheint. Wir scheinen nicht abhängig zu sein von ihr. Der Gottesdienst wird zu einem Termin wie jeder andere und das Beten und Bibellesen scheint zu Hause auszureichen, um Glauben zu leben. Doch ich möchte uns heute Morgen ermutigen, wieder Sehnsucht nach Gemeinde zu bekommen. Wie kann das geschehen? Dem Psalmbeter ist der Gottesdienst zwar wichtig, aber er betet nicht zuerst: Herr, lass mich wieder zum Tempel kommen, um wieder Gottesdienst haben zu können und mit anderen dich zu loben und anzubeten, sondern seine Sehnsucht richtet sich zuerst an Gott. Denn er betet: Wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Wir stehen in der Gefahr zu denken, dass unsere Lust und Sehnsucht nach Gemeinde erst dann wieder wächst, wenn die Angebote, die Leute, die Stimmung und der Gottesdienst unseren Vorstellungen und Wünschen entspricht. Dabei ist der erste Schritt, wieder Sehnsucht nach Gemeinde zu bekommen, Sehnsucht nach Gott zu bekommen. Denn wie soll ich mich nach Gemeinde sehnen, wenn mir der Chef der Gemeinde gleichgültig ist? Wie soll ich ein tiefes Verlangen nach Gemeinschaft bekommen, wenn mir die Gemeinschaft zu dem fehlt, der selbst die Gemeinde ist? Wie soll ich erkennen, dass auch ich als Christ von Gemeinde abhängig bin, wenn mir häufig das Bewusstsein fehlt, wie abhängig ich von Gott bin? Natürlich spielen auch Faktoren wie Angebote, die Ausgestaltung und so weiter eine wichtige Rolle. Doch wenn wir versuchen, unsere Sehnsucht an diesen Faktoren festzumachen, so werden wir immer wieder merken, dass unsere Sehnsucht eher verkleinert wird. Wir werden nie die perfekte Gemeinde für uns finden. Es wird immer Dinge geben, die in unseren Augen vielleicht anders laufen müssten. Doch wenn wir meinen, erst Sehnsucht nach Gemeinde bekommen zu können, wenn alle Faktoren unseren Anforderungen entsprechen, so werden wir nie Frieden mit der Gemeinde finden oder mit denen, die sie leiten. Denn dann sind nur die Angebote, die Leute und die Beziehungen unser Antrieb und wir üben Druck auf die Gemeinde und deren Leitung aus, den sie nicht standhalten kann. Unsere Gemeinden brauchen Menschen, die Sehnsucht nach Gott haben. Die sagen: Ich brauche Gott. Ohne Gott kann ich nicht leben. Mein Leben und mein Glaube ist abhängig von Gott. Und die dann erkennen: Und deshalb ist mein Leben und mein Glaube auch abhängig von Gemeinde, weil ich diesem Gott dort begegnen kann. Gemeinde ist ein unglaublich wichtiger Bestandteil für den Glauben, weil man dort im Stress des Alltags Gott begegnen kann. Nach dem Gott, nach dem ich mich so sehr sehne. Weil dort meine Gaben und die Gaben der anderen eingebracht werden können. Weil dort mein Glaube und die Sehnsucht nach Gott wächst. Und ich meine damit nicht, dass nur unsere Leiter oder diejenigen, die Gruppen leiten, sich nach Gott sehnen müssen, sondern jeder diese Sehnsucht nach Gott braucht, um auch Sehnsucht nach Gemeinde bekommen zu können. Unsere Leiter können fehlende Sehnsucht nicht durch ihre Motivation kompensieren. Jeder von uns ist aufgefordert, sich nach Gott zu sehnen, um sich nach Gemeinde sehnen zu können. Gemeinde kann nur dann bestehen bleiben, wenn sich jeder dafür entscheidet, Sehnsucht nach Gott haben zu wollen. Eine Abhängigkeit einzugestehen, eine Gleichgültigkeit abzulegen und an der Sehnsucht zu arbeiten, ist also eine Entscheidung eines jeden Einzelnen von uns. Und diese Entscheidung kann uns kein Gemeindeleiter oder Pastor abnehmen. Sie können uns dazu bewegen, Sehnsucht zu haben. Sie sind auch dazu aufgefordert, uns dazu zu motivieren, sehnsüchtige Christen zu werden. Aber sie können uns nicht abnehmen, selbst nach Sehnsucht zu streben. Und so möchte ich heute Morgen jeden von uns hinterfragen, besonders auch mich. Möchtest du dich nach Gott sehnen? Willst du erkennen, dass du abhängig von ihm bist, damit du auch wieder erkennst, dass du abhängig von Gemeinde bist? Möchtest du dich nach ihm sehnen, dass du dich auch nach Gemeinde wieder sehnen kannst, so wie sich der Psalmbeter nach Gemeinde sehnt? Willst du Gleichgültigkeit ihm gegenüber ablegen, damit dir auch die Belange der Gemeinde nicht einfach gleichgültig sind? Bist du dir bewusst, dass Gemeinde überlebensnotwendig für deinen Glauben ist? Und dass ein Christ nicht wachsen wird, wenn er die Gemeinschaft zu anderen Christen und auch zu Gott nicht hat? Daran will ich denken und meine Seele in mir ausschütten, wie ich dahin zog im Gedränge, mit ihnen feierlich dahinschritt zum Haus Gottes, unter lautem Jubel und Lobgesang, in der feiernden Menge. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken. Für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt. Mein Gott, meine Seele ist betrübt in mir, darum gedenke ich an dich. Im Land des Jordan und des Hermongipfels am Berg Mizar. Eine Flut ruft der anderen zu beim Rauschen deiner Wasserstürze. Alle deine Wellen und Wogen sind über mich gegangen. Am Tag wird der Herr seine Gnade zeigen. Und in der Nacht wird sein Lied bei mir sein. Ich will sprechen zu meinem Gott, meinem Fels. Warum hast du mich vergessen? Warum muss ich trauernd einhergehen? Weil mein Feind mich bedrängt? Wie Zermalmung meiner Gebeine ist der Tod meiner Bedränger, weil sie täglich zu mir sagen, wo ist nun dein Gott? Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde dir noch danken. Ich werde ihm noch danken, dass er meine Rettung ist und mein Gott. Ja, ich habe nicht viel, woran ich mich im Moment noch festhalten kann, doch eines hilft mir, meiner Seele etwas Luft zu verschaffen, etwas ruhiger zu werden. Es ist die Erinnerung an das her, was ich mit dir erleben durfte. Als wir eine große Schar waren und zu den Wallfahrtsfesten am Tempel feierten, dem Passafest, dem Wochenfest, dem Laubhüttenfest, wir zogen zum Tempel und dachten an das, was du Großes getan hast. Wir dachten an den Auszug deines Volkes. Wir dankten für die reiche Ernte, für das, was du uns geschenkt hast, für dein Versorgen, für dein Bewahren. Und ich leitete gemeinsam mit meinen Brüdern den Lobgesang, in dem die ganze Menge mit eingestimmt hat. Wir sangen Wallfahrtslieder, wir beteten dich an. Welch ein Segen lag auf dieser Zeit. Wir erlebten hautnah deine Gegenwart. Unsere Gemeinschaft war durch dich so eng verbunden. Wir waren eins vor dir. Herr, wenn ich an deine großen Taten denke, so werde ich etwas ruhiger, denn ich merke, dass du ein großer Gott bist. Warum bin ich eigentlich so unruhig? Du, Herr, hast mein Volk errettet, hast es aus der Gefangenschaft befreit. Du hast deine Wege Mose wissen lassen und den Kindern Israels dein Tun. Und auch wenn Absalom seinen eigenen Sohn angreift und wir deshalb fliehen müssen, so weiß ich, du bist hier. Eben dieser Sohn David hat doch gesagt, dein Wort ist zuverlässig. Er selbst hat gesagt, als ich zu dir um Hilfe schrie, hast du mich erhört und mir neue Kraft geschenkt. Und deine Gnade hört niemals auf. Herr, deine Gnade hört niemals auf. Du veränderst dich nicht. Herr, du bist derselbe heute wie auch in der Vergangenheit. Du bist derselbe wie damals bei meinen Stammvätern Abraham, Isaak und Jakob. Und deshalb, Herr, darf ich ruhig werden. Denn ich werde dir noch danken für deine Rettung, die du mir auch diesmal schenken wirst. Natürlich ist mein Herz immer noch unruhig und meine Seele betrübt und die Sorgen, sie kommen wie Wellen über mich. Sie sind einmal da und dann verziehen sie sich wieder und kommen umso stärker wieder. Und dennoch weiß ich, ich darf bei dir geborgen sein. Auch wenn ich Tag und Nacht von Traurigkeit geplagt bin, so zeigst du am Tag deine Größe und in der Nacht deine Gnade und Treue. Der Psalmbeter steckt in tiefer Traurigkeit. Und dennoch bekommt er diesen Satz, harre auf Gott, denn ich werde dir noch danken, denn ich werde ihm noch danken für die Rettung, die von seinem Angesicht kommt, über die Lippen. Er dankt hier schon für die Befreiung aus dieser Situation, in der er sich befindet. Die Befreiung, die kommen wird, obwohl er sich gerade ganz tief unten befindet. Mich fasziniert das total und ich habe mich gefragt, wie kann dieser Mann das schaffen? Wie kann er sich so auf diese kommende Rettung besinnen? Wie kann er sich so sicher sein, dass er einmal befreit werden wird, wo er doch gerade ein ziemlich großes Problem hat? Und die Antwort liegt in diesen vier kleinen Worten: Daran will ich denken. Der Psalmbeter erinnert sich an das, was er in der Vergangenheit mit Gott erleben durfte. Er ruft sich diese schönen Zeiten in Erinnerung. Er ruft sich die Größe Gottes in Erinnerung und hält fest, dass Gott sich nicht ändert. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und er ist sich sicher, dass auch diesmal, so wie damals, Gott seine Größe zeigen wird. Wenn wir in unserem Leben auf Situationen treffen, die uns zutiefst beunruhigen, so erinnern wir uns auch häufig an das, was in der Vergangenheit war, an die guten Zeiten. Wenn Dinge in der Gemeinde schwierig sind, so erinnern wir uns an bessere Zeiten. Doch dabei machen wir häufig einen entscheidenden Fehler. Denn unser Erinnern bewirkt schnell, dass wir uns selbst demotivieren. Ach, damals, bevor ich dieses Problem nicht hatte, da war doch alles viel leichter. Damals, als ich zum Glauben gekommen bin, hatte ich noch diese große Sehnsucht nach Gott. Doch jetzt ist es nicht so gut wie vor einiger Zeit. Damals, als alle Stuhlreihen in der Gemeinde besetzt waren, als alle für die Gemeinde begeistert waren. Doch jetzt, die Situation ist schwierig. Damals war doch alles besser. Wir stehen in der Gefahr, uns durch die Erinnerung an die guten Zeiten zu demotivieren. Damals war doch alles besser. Wir demotivieren uns, weil wir im Moment eben diesen Maßstab von damals nicht erreichen können. Doch was bewirkt die Erinnerung bei unserem Psalmbeter? Sie motiviert ihn. Sie lässt ihn erkennen, wie groß Gott ist, was er bisher getan hat. Sie stärkt seine Sehnsucht nach ihm. Sie zeigt ihm, wie Gott aus schwierigen Situationen herausgeführt hat. Er betet nicht: Herr, es war doch damals so schön, als wir im Tempel anbeten konnten, als wir die Feste gefeiert haben. Doch jetzt bin ich weit weg von dort. Deshalb verkrümel ich mich und gehe in meinen Sorgen runter. Nein, er betet: Gott, wenn ich in die Vergangenheit blicke, dann sehe ich doch, wie groß du bist. Wie ich dich loben durfte, wie ich dich anbeten durfte. Und weil du immer noch derselbe Gott bist, weiß ich, dass du mich auch diesmal retten wirst. Er lässt sich durch die Erinnerung an Gott motivieren und stärkt seine Sehnsucht in ihm. Ich denke an Zeiten, in denen mein Glaube mehr Kampf als Kraft war. Und da habe ich häufig an die Zeiten zurückgedacht, als ich zum Glauben gekommen bin, wie motiviert ich war. Ich denke an die große Sehnsucht, die ich nach Gott hatte. Und oft ertappe ich mich dabei dann, wie ich mich demotiviere, weil ich denke, jetzt ist es nicht mehr so. Doch dieser Text fordert mich dazu auf, Gottes Größe an diesen guten Zeiten zu sehen. Und er ermutigt mich, mich durch diese Erlebnisse motivieren zu lassen. Gott schenkte mir bereits große Sehnsucht nach ihm. Er schenkte mir bereits Motivation nach ihm. Freude, Energie. Und weil er immer noch derselbe ist, kann er selbst auch in der Gegenwart in Zeiten Motivation und Sehnsucht schenken, in denen ich Gott nicht zu finden scheine. Und so denkst du vielleicht auch an die guten alten Zeiten zurück, als es dir besser ging. Vielleicht denkst du an die Zeiten, wo deine Sehnsucht nach Gott so groß war, als Gemeindewachstum sichtbar wurde, als du dir um Geld keine Sorgen machen musstest, als die Gemeinde Blütezeiten erlebte. Wenn das so ist, dann möchte ich dich heute Morgen um etwas bitten. Lass dich durch deine Erinnerung nicht demotivieren, sondern erkenne, dass hinter jeder guten Zeit ein guter Gott steht, der sie dir geschenkt hat. Lass dich nicht durch deine Erinnerung demotivieren, sondern erkenne, dass hinter jeder guten Zeit ein guter Gott steht, der sie dir geschenkt hat. Erkenne durch dein Erinnern, dass Gott ein großer Gott ist, der dein Versorger ist, der Gemeindewachstum schenkt, der neue Menschen zur Gemeinde führen kann. und danke ihm dafür, dass er das auch in der jetzigen Situation tun kann und wird. Es braucht Mut, so zu beten. Und es ist auch hier eine Entscheidung. Und ich selbst ertappe mich immer wieder dabei, wie auch ich schnell wieder in alte Muster falle wie der Psalmbeter und mich dann doch demotivieren lasse, wie meine Sehnsucht nach Gott kleiner wird, weil sie doch schon mal größer war. Auch der Psalmbeter sagt, die Sorgen kommen wie Wellen über mich. Das heißt, da kommt so eine Welle von Sorge, die verzieht sich wieder und kommt umso größer zurück. Er lässt sich von diesen bohrenden Fragen der anderen, wo ist nun dein Gott, niederdrücken und entscheidet sich dennoch im letzten Vers dafür, auf Gottes Größe zu blicken und darauf zu vertrauen, dass Gott auch diesmal handeln wird. Deshalb lass dich nicht entmutigen, wenn dich die Sorgen niederdrücken, sondern bete mutig mit Dankbarkeit für die Rettung, für die Versorgung, für den Gemeindewachstum, den Gott schenken wird. Denn Erinnerung an Gottes Taten ist der Anfang des Getröstetwerdens und auch der Anfang der Sehnsucht nach ihm. Erinnerung an Gottes Taten ist der Anfang des Getröstetwerdens. Sehnsucht nach Gott, ein Thema, welches unzählige Punkte beinhaltet. Ich habe heute zwei Punkte herausgegriffen. Einmal, Sehnsucht nach Gemeinde braucht Sehnsucht nach Gott. Der größte Feind von Sehnsucht nach Gott und Gemeinde ist Gleichgültigkeit. Und Gleichgültigkeit kommt dann hervor, wenn ich der Meinung bin, von Gott oder von Gemeinde nicht abhängig zu sein. Wollen wir Menschen werden, die Sehnsucht nach Gemeinde haben, müssen wir zuerst Menschen werden, die Sehnsucht nach Gott haben. Und wie kann diese Sehnsucht zurückgewonnen werden? Indem wir erkennen, wie abhängig wir von Gott sind. Damit uns er nicht gleichgültig wird und wir uns nach ihm sehnen. Und wir auch erkennen, dass wir von Gemeinde, dem Ort, wo Gott ist, abhängig sind. Wie können wir nun diese Abhängigkeit von Gott erkennen? Indem wir anfangen, uns selbst und auch die Gemeinde zu hinterfragen. Was könnte ich, was könnten wir ohne Gott nicht schaffen? Wie steht es um meine Sehnsucht nach Gott? Wie steht es um die Sehnsucht derer, die Gott mir in der Gemeinde, in unterschiedlichen Kreisen, in der Familie anvertraut hat? Erst wenn wir anfangen, selbst zu hinterfragen, werden wir erkennen, wie es um unsere Sehnsucht steht. Und erst wenn wir andere nach ihrer Sehnsucht nach Gott fragen oder sie darauf ansprechen, werden wir sehen, wen wir bei der Suche nach Sehnsucht im Gebet, durch ein Bibelwort, durch ein Gespräch oder durch Aufmunterung unterstützen und helfen können. Wie können wir diese Abhängigkeit von Gott noch erkennen? Indem wir anderen davon erzählen, wie abhängig wir von Gott sind. Glaube darf geteilt werden und wir Christen stehen in der Gefahr zu meinen, dass Glauben teilen immer nur heißt, denen zu erzählen von Gott, die nichts von Gott wissen. Doch es ist mindestens genauso wichtig, unseren Glaubensgeschwistern davon zu berichten, was wir mit Gott erleben. Deshalb nutzt Gelegenheiten wie anschließendes Kaffeetrinken oder ein Besuch im Gottesdienst selbst oder ein Besuch bei anderen, um von den Dingen zu erzählen, die Gott Großes in eurem Leben getan hat. Erzählt euch gegenseitig, was ihr mit Gott erlebt, damit ihr selbst Gottes Größe erkennt und auch andere in der Sehnsucht wachsen, weil sie sehen, wie abhängig wir von Gott sind. Damit auch diese Sehnsucht nach Gemeinde wieder wachsen kann, wo man diesem Gott begegnet, der dieses Wirken, dieses Wachstum unseres Glaubens schenkt. Sehnsucht nach Gemeinde braucht Sehnsucht nach Gott. Als zweiten Punkt haben wir anhand von Psalm 42 festgehalten, Erinnerung an Gottes Taten ist der Anfang des Getröstetwerdens und der Sehnsucht. Erinnerung an Gottes Taten ist der Anfang des Getröstetwerdens und der Sehnsucht. Erinnerung kann uns frustrieren, kann aber genauso dazu beitragen, neue Sehnsucht nach Gott zu bekommen, weil sie uns hilft, Gottes Größe zu sehen. Allerdings liegt es an uns. Entscheiden wir uns dafür, uns aus der Erinnerung an Gottes Größe motivieren zu lassen oder dagegen? Um aus der Erinnerung heraus getröstet zu werden, kann es helfen, zuerst täglich für eine Sache zu danken. egal wie es uns geht. Für die Dinge zu danken, die in der Vergangenheit Gottes Größe gezeigt haben. Denn erst wer lernt, auch in guten Zeiten Danke zu sagen, kann auch in schweren Zeiten dankbar auf Gott sehen. Und wenn gerade das Geld fehlt, wenn gerade unsere Sehnsucht nach Gott schwindet, wenn gerade viele Baustellen in der Gemeinde vorzufinden sind, dann lasst uns trotzdem mutig beten. Lasst uns unserem großen Gott danken für die Dinge, die er bereits getan hat. Und lasst uns ihm unser Vertrauen aussprechen, dass er auch in dieser Zeit helfen kann und wird. Lasst uns unsere Abhängigkeit von ihm erkennen, unsere Gleichgültigkeit ablegen und uns voller Sehnsucht nach ihm ausstrecken. Und das möchte ich im Gebet jetzt tun. Großer Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, nach dem wir uns sehnen dürfen. Danke, dass du dich über Sehnsucht freust. Und Herr, unsere Sehnsucht braucht es, um zu Menschen zu werden, die wachsen. Und unsere Gemeinden brauchen Menschen, die sich nach dir sehnen, damit sie selbst erkennen, wie wichtig du bist und wie wichtig dieser Ort Gemeinde ist, um selbst zu wachsen und diese Sehnsucht nach dir auch zu stärken. Herr, und wir danken dir, dass du uns ganz persönlich in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde hier, in unseren Gemeinden, in anderen Orten immer wieder deine Größe gezeigt hast. Wir danken dir, dass wir wissen dürfen, dass du ein Gott bist, der vertrauensvoll ist, der sich nicht ändert und der deshalb auch ein Gott ist, der heute noch wirkt, der heute noch Sehnsucht beantwortet. Danke, dass wir auch das in unserem Leben erleben dürfen und danke, dass du uns auch in Zukunft in schweren Situationen beistehen wirst, uns motivieren wirst und uns helfen kannst, sehnsüchtig auf dich zu sehen. Danke, Herr, dass du uns erretten wirst aus den Situationen, die uns gerade schwerfallen, die uns Sorgen machen. Danke, dass du uns nicht im Stich lässt und wir wissen dürfen, du bist da und wir dürfen sehnsüchtig auf dich schauen. Dir sei Dank dafür. Amen.